Ich weiß auch nicht mehr, was es bedeutet, 100% zu sein. Das habe ich vergessen. Es war für mein Umfeld, für die Eltern, für die Großeltern, war das wesentlich schlimmer als für mich. Der ist doch blind, der sieht es nicht. Die zwei, die haben dann einfach, die haben schon diskutiert, weil der wollte es einfach dann nicht wahrhaben, dass ich blind bin. Ja, da ist Wien, glaube ich, schon sehr barrierefrei. Ich persönlich finde, Instagram ist für einen Blinden extrem ungeeignet und eigentlich auch nicht spannend, weil es ist alles nur optisch.
Weißt du, welche unserer fünf Sinne sich als erstes entwickelt?
Na warte mal, wir haben den Tastsinn, den Hörsinn, den Sehsinn, den Geruchssinn und den Geschmackssinn. Meinst du jetzt als erstes entwickelt im Bauch der Mutter beim Fötus?
Genau.
Ich würde mal vermuten, dass es da, also Sehsinn braucht man nicht, Hörsinn braucht man eigentlich auch nicht wirklich, dass es der Geschmackssinn oder der Tastsinn ist.
Magst du dich noch entscheiden oder soll ich sagen?
Ich tippe auf den Geschmackssinn.
Es ist der Tastsinn. Aber 50-50 Chance hättest du gehabt. Hättest einen Joker nehmen können. Es ist der Tastsinn.
Ja, wieder was gelernt.
Ja, das ist nämlich wirklich spannend. Nämlich schon 7 Wochen nach der Empfängnis fühlt der Fötus über seine Haut. Und da ist er nicht einmal 2 Zentimeter groß.
Und was hat das jetzt alles mit unserer heutigen Folge zu tun?
Naja, wir verlassen uns ja bei so vielem, was wir tun, auf unsere 5 Sinne, die du gerade vorher schon genannt hast, Matthias. Und ich habe für unsere heutige Folge mit Patrick Bitzinger gesprochen, der 14 Jahre alt war, als er seinen Sehsinn fast zur Gänze verloren hat. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ich bin Matthias Ziegler und ihr hört wieder Weitergedacht, den Podcast der WZ, bei dem ihr wieder eine ganz persönliche Lebensgeschichte und einen Wendepunkt hören könnt. Und was dieser Wendepunkt war, haben wir gerade gehört.
Beim Patrick definitiv. Er ist heute 30 Jahre alt und es wird auch um Barrierefreiheit gehen und auch darüber, was der technische Fortschritt zum Beispiel für blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen bedeutet. Und auch für die Nutzung von Social Media. Gleich einmal zu Beginn eine Frage. Wir müssen immer 20 Sekunden Stille aufnehmen, um die Atmo des Raumes einzufangen. Waren diese 20 Sekunden für dich wirklich still?
Ja, im Hintergrund hat man irgendein Rauschen gehört, was das Gebäude hergibt, irgendeine Lüftung oder so. Das ist mir sofort aufgefallen, dass irgendwas im Raum oder generell im Gebäude rauscht. Aber sonst war es eigentlich wirklich still, ja.
Bis zum Alter von 7 Jahren konntest du sehen, Patrick. Wie war so deine Geschichte? Warum bist du dann erblindet?
Ich bin mit einem Wasserkopf auf die Welt gekommen und es wurde mir dann ein Shunt, das ist eine Drainage vom Gehirn in den Bauch verlegt, weil die Verbindung zwischen dem Rückenmark und der Bauchdecke, die gibt es bei mir nicht, damit die Gehirnflüssigkeit abfließen kann. Jetzt wurde mir eine künstliche Leitung eingelegt und der Shunt, der war mit 7 und mit 14 zweimal blockiert und der Druck hat dann den Sehnerv abgequetscht. Und bis 7 habe ich ganz normal gesehen und zwischen 7 und 14 circa 10% am rechten Auge und seit dem 14. sehe ich unter 1%, also das sind Umrisse auf 2 bis 3 Meter bei gutem Kontrast.
Also erinnerst du dich schon noch zum Beispiel an die Farbe Rot?
Also wenn du jetzt die Farbe Rot, wenn du das sagst, dann weiß ich genau, was das bedeutet. Aber meine Erinnerungen sind sehr, sehr vage. Ich weiß nicht mehr, was es bedeutet, 100% zu sehen. Das habe ich vergessen. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, wenn man das sieht, was man alles erkennen kann. Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich vergessen.
Kannst du dich an den Tag der Diagnose erinnern, dass dein Sehnerv abgeklemmt sein wird und dass du dein Augenlicht immer mehr verlieren wirst?
Nein. Ich war da 7 und das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen. Das ist, sagen wir mal, mit 7 ist es von Mai bis September hat sich das gezogen. Das hat sich so ausgewirkt, dass ich über den ganzen Sommer hinüber Kopfweh und Erbrechen gehabt hatte und die Ärzte nicht erkannt haben, wo das Problem liegt. Das Sehen ist aber immer schlechter geworden. Und ja, man hat halt dann diagnostiziert, dass halt der Sehnerv bei dem erhöhten Druck im Gehirn beschädigt wurde. Es war für mein Umfeld, für die Eltern, für die Großeltern, war das wesentlich schlimmer als für mich. Also für mich war das, glaube ich, nie das große Thema. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich da irgendwie den ganzen nachgetrauert hätte. Also mit 14 kann ich mich noch erinnern, da ist das relativ schnell gegangen. Da habe ich ja so grippeartige Symptome gehabt und das ist eine Woche, bin ich im Bett gelegen und habe aber nicht gemerkt, dass das Sehen schlechter wird. Und erst dann, wie das dem Hausarzt ein bisschen komisch vorgekommen ist, hat er gesagt, na, ruft bitte die Rettung und fahrt nach Wien ins AKH. Und ich habe dann gemerkt, wie ich aus dem Haus rausgegangen bin, dass ich viel schlechter sehe. Aber für mich selber war das jetzt eigentlich nicht so tragisch. Ich habe dann eigentlich meine Eltern aufbauen müssen. Ich habe gesagt, ja, ist doch jetzt egal, ob ich jetzt 10 oder 2% sehe. Ich werde mein Leben so und so machen. Es ist wurscht.
Wäre es möglich, dass du einmal wieder sehen kannst?
Das kommt auf die Entwicklung der Medizin drauf an. Dadurch, dass der Sehnerv beschädigt ist, ist es ähnlich wie bei einer Rückenmarksverletzung. Wenn der Nerv, die Fortsätze, wenn die regenerieren könnten oder wenn man die zusammenflicken kann, dann bestünde die Möglichkeit, irgendwann in der Zukunft wird das wahrscheinlich möglich sein. Aber das habe ich eigentlich nicht im Hinterkopf, weil also ich lebe immer im Hier und Jetzt und denke mir, ich weiß nicht, was in 20, 30 Jahren passieren kann. Ich meine, natürlich bin ich irgendwo eingeschränkt. Ich kann jetzt nicht alleine Radfahren gehen oder schwimmen oder laufen. Das ist natürlich nicht möglich. Das ist schwierig. Aber da lebt man immer mit der Hoffnung. Also die Hoffnung hat man vielleicht, aber auf das stütze ich mich nicht. Passt nicht zu meinem Naturell. Mhm. Weil sollte das nie eintreten, ist die Enttäuschung wahrscheinlich größer, als wie wenn ich mir denke, ja, ich habe ohne mein Augenlicht ein schönes Leben.
Wie war deine Schullaufbahn dann?
Ja, ich bin Volks- und Hauptschule, habe ich im Wahlviertel, von wo ich herkomme, gemacht. Bin ich in der ganz normalen Integration gewesen. Und dann mit 14 habe ich gemeinsam mit meinen Eltern und meiner Integrationslehrerin beschlossen, dass ich nach Wien ins Blindeninstitut wechsle. Und dann habe ich die Handelsschule gemacht.
Wie sind deine MitschülerInnen mit deiner Erblindung umgegangen?
Jetzt in der Volks- und der Hauptschule.
In der Volks- und Hauptschule, ja. Genau.
Eigentlich sehr, sehr wohlwollend. Also ich bin, wenn ich darüber spreche, kommen fast immer die Tränen, weil ich kenne halt andere Fälle auch und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, wie ich aufgewachsen bin generell und in der Schule, ja, meine Mitschüler, die haben immer zu mir geholfen, zu mir gestanden, wenn jetzt aus anderen Klassen irgendwer mich gemobbt hätte, die hätten das sofort abgeblockt. Ich habe das Gefühl, dass am Land sicher leichter ist als wie in der Stadt, ja.
Es ist bei dir die Erblindung ja eh eigentlich nicht so plötzlich von einem Tag auf den anderen gekommen. Wie war das dann grundsätzlich für dich, deine anderen Sinne zu schärfen, vor allem jetzt den Tastsinn? Wie lange hat das gedauert, bis du da wirklich gut geworden bist und auch die Brailleschrift zum Beispiel lesen konntest?
Also ich glaube, das ist halt Step by Step, dass sich da die Sinne schärfen. Die Brailleschrift, das hat natürlich schon gedauert. Ich bin grundsätzlich nicht ein großer Leser, ich höre mehr Hörbuch. Deswegen lese ich nur, wenn es notwendig ist. Also jetzt Braille meine ich. Und da war ich halt schon 14, wie ich Braille gelernt habe.
Heute bist du Masseur. Glaubst du, dass du mehr Knoten oder so Triggerpunkte entdecken kannst, als vielleicht jemand, der sehen kann?
Ich würde nicht sagen, dass ein Blinder ein besserer Masseur ist oder ein besseres Gespür hat. Ich glaube, es gibt mehr Naturtalente unter den Blinden. Ein Sehender kann sich das genauso aneignen. Man muss sich einfach nur hineinfühlen. Aber ein Blinder hat natürlich einen gewissen Startvorteil. Mhm. Also ich bin auch erst Mitte 20 darauf gekommen, dass ich Masseur werden möchte. Nach der Handelsschule habe ich dann die Matura nachgeholt und habe dann 3 Jahre beim Blindverband gearbeitet. Und ja, mir war klar, ich will meine ganze berufliche Laufbahn nicht im Büro verbringen. Für mich als Sportler, also mich hat immer Sportwissenschaften extrem interessiert. Da ist halt die Problematik, die praktische Umsetzung ist halt als Sehbehinderter sehr schwierig. Ich kann halt nicht erkennen, wenn jemand irgendeine Kraftübung, wenn man jetzt beispielsweise eine Kniebeuge her, ich kann nicht kontrollieren, sind die Knie jetzt über den Zehenspitzen oder nicht. Ja, man will ja nicht immer den Athleten dann angreifen. Und ich habe mir dann einfach eingestehen müssen, das wird nicht funktionieren. Und bin dann zufällig zur Massage gekommen und ja, könnte mir eigentlich nichts mehr Besseres vorstellen.
Also der Patrick ist am Wiener Blindeninstitut in die Schule gegangen. Es gibt ja auch noch den Blindenverband.
Ja, also es gibt kein einheitliches Angebot für blinde und sehbehinderte Menschen in Österreich, aber das Wiener Bundesblindeninstitut ist schon was ganz Besonderes, weil es ist eines der ältesten Institute der Welt. Die Ursprünge liegen im Jahr 1804.
Also vor mehr als 220 Jahren.
Genau. Das älteste wurde in Paris gegründet und zwar im Jahr 1784. Das ist das Nationale Institut für junge Blinde in Paris.
Und ich nehme an, eines der wichtigsten Dinge, die man dort lernt, ist Brailleschrift lesen?
Also dieses Brailleschrift erlernen ist jetzt kein eigenes Fach. Es ist so überhaupt der Bestandteil von allen Fächern, also von Deutsch zum Beispiel, von Mathematik. Und die SchülerInnen lernen zum Beispiel auch, welche technischen Möglichkeiten es für Laptops gibt, um diese barrierefrei nutzen zu können. Oder halt auch grundsätzlich geht es darum, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. So wie Patrick. Du bist ja heute zum ersten Mal hier zu uns in die Wiener Zeitung gekommen, in die Redaktion. Du bist mit dem Navi gekommen, hast du gesagt. Wie funktioniert das?
Na, also wenn ich aus der U-Bahn-Station rauskomme, meistens gebe ich die Adresse schon in der U-Bahn ein, um Zeit zu sparen. Und dann gehe ich raus und dann muss ich mal natürlich schauen, in welche Richtung ich losgehen muss, weil als Sehender hat man halt den Vorteil, man sieht halt auf dem Display, wo der Pfeil, ob der nach links oder rechts geht oder geradeaus. Und ich muss halt dann mal immer ein paar Schritte nach links oder rechts gehen und schauen, ob die Distanz weniger wird. Und dann, wenn ich die Richtung gefunden habe, dann leitet mich das Navi eigentlich eh durch. Ich habe halt einen gewissen Vorteil dadurch, dass ich noch Umrisse erkennen kann. Ich kann halt auf 10, 15 Meter erkennen, ist jetzt links oder rechts ein Hauseck und dann weiß ich, okay, wenn das Navi sagt, in 30 Meter links abbiegen, dann weiß ich, dann kann ich noch ungefähr den Schatten erkennen von der Ecke.
Und welche Hindernisse sind so generell die größten für dich in der Stadt?
Ja, einer der größten Hindernisse sind wahrscheinlich in Bahnhöfe oder in U-Bahn-Stationen sind oft sehr schlechte Böden oder halt das Spiegeln oft sehr stark, wenn man jetzt zum Beispiel den Praterstern hernimmt, oben in der Eingangshalle, wo der Pillar ist. Da ist oben ein Glas und unten, also der Boden, der ist dunkel und der spiegelt halt massiv. Und das ist eigentlich ziemlich schrecklich, weil man kann, dadurch, dass es spiegelt, kann man nur die Leute irgendwie ein bisschen erahnen, wenn da Leute stehen. Also ich kann sie halt nur schematisch erkennen. Also ich würde es da nicht mich durchlaufen trauen durch die Halle, weil da würde ich wahrscheinlich 10 Leute umlaufen. Das ist sehr schwierig. Wo ich mir dann Hilfe suchen muss oder einfach Leute ansprechen ist, wenn ich irgendwo neu hinkomme und ich gehe aus der U-Bahn-Station raus und ich eine Busstation suche, das ist die größte Herausforderung, sage ich jetzt mal, oder Straßenbahn. Weil wenn ich wo neu bin, dann, wenn einer Sehender rausgeht, der sieht, okay, passt, auf der anderen Straßenseite ist die Busstation, das weiß ich natürlich nicht.
Und das Navi sagt er das auch nicht so genau?
Na, ja, ich habe da keine Scheu und frage einfach die Leute, wo ist da die Busstation von dem Bus.
Sind die Leute hilfsbereit?
Ja, also ich finde es sehr, ja.
Bist beschimpft auch schon einmal worden?
Na. Ah, doch, tatsächlich. Aber das war eher witzig, weil wenn ich in die U-Bahn einsteige, dann bin ich immer relativ schnell bei der Tür, weil den Rahmen, den kann ich noch erkennen. Und dann bin ich meistens der Erste. Dann schaue ich halt so vor, wenn der Letzte rauskommt. Und ich habe halt vielleicht 2 oder 3 Mal halt so nach vorgeschaut. Und hinter mir ist einer schon nervös geworden und hat gesagt, Hörst du, Trottel, jetzt lass die Leute mal aussteigen. Und der neben ihm gestanden ist, oder was hat der Name her, ich weiß nicht mehr genau. Hörst, der ist doch blind, der sieht dich nicht. Die zwei, die haben dann einfach, die haben schon diskutiert, weil der wollte es einfach dann nicht wahrhaben, dass ich blind bin. Ich bin einfach reingegangen, habe einfach nur geklagt. Er hat es einfach nicht gecheckt, weil natürlich hat mein Stock nicht gesehen, weil er ist hinter mir gestanden.
Möchtest du, dass die anderen Menschen erkennen, dass du blind bist?
Es schadet nicht zumindest, weil wenn ich jetzt irgendwo anstoße bei jemandem, dann bin ich niemandem eine Rechenschaft schuldig. Mein Stock entschuldige mich, wenn das jetzt vielleicht eine ältere Person ist, die tatsächlich umgefallen ist, das ist mir schon mal passiert. Aber den älteren Herrn habe ich umgelaufen.
Wie hat der Herr reagiert?
Ja, er war schon sehr gebrechlich und hat das einfach gar nicht realisiert, dass er jetzt umgefallen ist. Ich habe eigentlich mir mehr Sorgen um den Herrn gemacht, dass er nicht am Kopf gefallen ist. Aber es waren dann eh gleich zwei, drei andere Passanten auch gleich da und haben dann geholfen. Witzigerweise haben die Leute gar nicht gleich gecheckt, dass ich blind bin, weil ich habe den Stock auf die Seite gelegt und wollte den Herrn aufhelfen. Und die Passanten haben geglaubt, das ist ein Gehstock. Oder vielleicht haben sie wirklich geglaubt, er ist blind und ich nicht. Auf jeden Fall haben sie den Stock den Herrn gegeben. Aber na, der hat mir da jetzt keine Vorwürfe für irgendwas gemacht. Also das hat schon gepasst.
Wie erlebst du das in anderen Ländern, wenn du unterwegs bist, in Städten vielleicht?
Aber ich muss sagen, im Ausland war ich noch nie alleine unterwegs. Also alleine, ja, ich war schon alleine in Sibirien, aber ja, da bin ich dann vom Flughafen, also habe mich dann mit Leuten getroffen. Aber ich habe eigentlich noch nie wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mir immer, so wie ich den Leuten begegne, so begegnen sie mir auch.
Und bezüglich der Barrierefreiheit, gibt es da Unterschiede?
Ja, ich habe sogar in Vietnam eine Blindenleitlinie gesehen. Ja, da ist Wien, glaube ich, schon sehr barrierefrei. Also jetzt nicht nur was Blinde betrifft, auch, glaube ich, Rollstuhlfahrer. Es gibt halt fast in jeder, oder eigentlich, glaube ich, in jeder U-Bahn-Station gibt es einen Lift. Natürlich, wenn man aufs Land kommt, eher schwieriger.
Hat sich das mit dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz verbessert, glaubst du, dass er seit 2006 in Kraft ist?
Ja, es wird halt mehr darauf geachtet.
Ich glaube, wir sollten kurz erläutern, was dieses Behindertengleichstellungsgesetz genau besagt.
Ja, das ist auch irgendwie so eine Never-Ending-Story, weil es ist ja schon, wie gesagt, seit 2006 in Kraft. 2016 endete die 10-jährige Übergangsfrist und es verpflichtet den Bund, allen Menschen mit Behinderung den barrierefreien Zugang zu seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. Das heißt also nicht nur, was Gebäude betrifft, sondern auch, was zum Beispiel Formulare betrifft oder Websites.
Gut, 2016 ist jetzt schon wieder 9 Jahre her. Wie schaut es mit der Umsetzung aus? Haben Sie es geschafft?
Es ist noch immer nicht alles umgesetzt. Es ist noch immer nicht alles barrierefrei. Das größte Problem ist natürlich, wie bei so vielem, das Geld. Bei den Neubauten oder neuen Angeboten wird schon auf Barrierefreiheit geachtet, wurde mir gesagt im Sozialministerium. Bei den Älteren ist es aber halt schwierig, oft sie umzubauen und eben teuer.
Ja, weil soweit ich weiß, kannst du ja nur auf Schadenersatz klagen, aber nicht auf Beseitigung der Barriere, was natürlich das Gesetz insgesamt sehr zahnlos macht.
Das ist ein weiteres Problem des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes, genau.
Aber es ist ja Ende Juni heuer das digitale Barrierefreiheitsgesetz in Kraft getreten, das ja Unternehmen verpflichtet, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen, also Online-Shops, Webseiten, barrierefrei zu machen.
Ja, dann schauen wir mal, was das bewirkt, weil in Kraft treten kann vieles, aber ob dann wirklich alles auch umgesetzt wird, so wie es gut wäre, weiß man halt dann nicht. Der Patrick sieht das alles ja grundsätzlich sehr gelassen, so wie der Patrick halt ist, aber von der Gesellschaft würde sich trotzdem etwas wünschen, hat er erzählt.
Ich bin, was das betrifft, sehr offen und ich bin auch sehr, sehr verständnisvoll, jemanden, der keine Behinderung hat, weil wenn jemand damit nichts zu tun hat, dann kann man sich oft nicht das vorstellen. Also da muss man eine gewisse Art und Weise auch tolerant sein. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, jetzt wie ich da das halbe Jahr da in Tirol war, da war am Anfang war natürlich schwierig, den Leuten beizubringen, dass sie mich, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, leben lassen. Also sie waren sehr fürsorglich, sie wollten mir das Essen am Tisch bringen, sie haben mir doch wenig zugetraut. Aber das ist halt, das ist auch verständlich, wenn man noch nie einen Kontakt mit einem Blinden gehabt hat. Da muss man als Blinder auch tolerant sein. Man muss denen zeigen, was kann ich vielleicht nicht. Also mir fällt es nicht schwer, Hilfe anzunehmen, wenn ich sie brauche, aber ich will nicht, dass sie mir aufgedrängt wird.
Wenn du zum ersten Mal einem Menschen begegnest, wonach beurteilst du diesen Menschen?
Sehr stark nach der Stimme. Also wenn ich jemanden begegne und wenn das eine freundliche Stimme ist, dann fühle ich mich gleich wohl.
Mhm.
Ja, das ist sicher das Wichtigste.
Und unsere Welt ist ja so von Äußerlichkeiten geprägt, auf Social Media. Bist du viel auf Social Media unterwegs? Wie gehst du damit um?
Ja, ich bin auf Facebook und auf Instagram, wobei Facebook, muss ich sagen, ist barrierefreier in der Hinsicht. Also mein Instagram ist auch barrierefrei, jetzt von der Bedienung her. Aber ich persönlich finde, Instagram ist für einen Blinden, ja, extrem ungeeignet und eigentlich auch nicht spannend, weil es ist alles nur optisch und es ist halt wenig Text. Und auf Facebook schreiben die Leute halt dann doch noch mehr. Und ich finde eigentlich Instagram überhaupt nicht spannend.
Du hast dann ein Programm oder eine KI, die dir den Text übersetzt, dass du ihn hören kannst?
Ja, also es gibt sowohl auf Android, auch auf iOS, also haben die eine Sprachausgabe. Oder wenn ihr das Gerät, also die Braillezeile, verknüpfen würde mit dem Handy, dann könnt ihr es auch über Braille lesen, aber ich mache hauptsächlich alles über die Sprachausgabe. Man muss auch dazu sagen, auch wenn jetzt ein Text auf einem Bild steht, dann wird das auch vorgelesen.
Ah, also zum Beispiel auf Instagram, oder?
Ja, genau, auf Instagram oder auch wenn man irgendwo ein Foto gepostet wird, auf Facebook oder wo auch immer, dann lese den Text schon vor.
Aber eine Bildbeschreibung gibt es nicht.
Doch auch. Also wenn jetzt es geht jetzt eine Person im Wald spazieren, dann wird er sagen, ja, eine Person, also auf dem Bild ist eine Person zu erkennen und im Hintergrund sind Bäume oder wie auch immer. Ja, das wird schon beschrieben, aber man kann sich ja halt dann ungefähr vorstellen, was dann drauf ist.
Ist der Rückweg zur U-Bahn für dich jetzt leichter, weil du den Weg schon kennst?
Jein. Natürlich versuche ich sehr aufmerksam, damit ich den Rückweg wieder finde. Aber natürlich mit Navi zur U-Bahn zu gehen, ist eher schwierig, weil die U-Bahn-Station ja grundsätzlich keine Adresse hat. Und im schlimmsten Fall muss ich halt Leute fragen.
Also Google Maps ist ja an sich ein cooles Tool, aber mir geht es ja auch oft so, dass ich oft mal in die falsche Richtung unterwegs bin.
Voll, bitte. Ich habe mir das auch gedacht, wie der Patrick das erzählt hat. Bei mir ist es immer genau dasselbe. Ich gehe mal los und dann sehe ich, okay, die Minuten werden immer länger. Dann weiß ich, okay, ich muss wieder umdrehen.
Während weil der Patrick die Schatten und Umrisse an Hausecken erwähnt hat, ist jetzt laut Definition tatsächlich blind oder sehschwach? Wie schaut es da aus?
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hatte eine ganz offizielle Definition dafür. Und ja, der Patrick gilt als blind, weil er auf eine Entfernung von 3 Metern das sieht, was ein normalsichtiger Mensch ohne Sehhilfe in einer Entfernung von 60 Metern erkennen kann. Hast du es verstanden? Ist ein bisschen kompliziert vielleicht.
Ja, verstanden habe ich schon. Ich überlege gerade, wie weit entfernt 60 Meter sind. Das ist da jetzt hier im Studio ein bisschen schwierig abzuschätzen. Muss ich an meine Schulzeit zurückdenken, an den 60 Meter Sprint.
60 Schritte ist schon weit, gell?
Ja, also da sind Personen und Dinge schon sehr klein.
Ja, und das ist ja das, was maximal Menschen sehen können, die als blind gelten. Viele sehen noch weniger bis gar nichts.
Ich nehme an, diese Definition ist ja dann noch wichtig, wenn du zum Beispiel einen Assistenzhund haben möchtest oder wenn du am Arbeitsplatz irgendwelche Erleichterungen brauchst.
Ganz genau, darum geht's. Persönliche Assistenz gibt es für blinde Menschen nur am Arbeitsplatz, ganz generell. Im privaten Bereich haben sie keinen Rechtsanspruch darauf.
Na gut, was die Arbeit betrifft, da bezeichnet sich der Patrick als Naturtalent, als Masseur. Er sagt, er hat einen Startvorteil als Blinder. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
Und übernächstes Mal. Bis dahin. Ciao.
Ciao.